Wir sind ja in dieser Serie vom Psalm 23. Ein Psalm von David, der König David, einer der grössten Könige, wo wir im Alten Testament ja vieles davon lesen. Interessant war der Ort, wo wir waren, oder mehrere Orte, wo wir waren, wo er gewirkt hat. Das eine war dort im Toten Meer, wo er auf der Flucht war von König Saul in Engedi. Genau dort, wo wir waren. In der Bibel steht manchmal etwas ganz spezifisch, ein geografischer Ort, Engedi, wo wir waren, und hindurch die Felslandschaft. Und wir haben uns dort vorgestellt, wie David sich irgendwo versteckt hat und der Saul hat ihn gesucht mit 3000 Soldaten und hat ihn nicht gefunden. Und der David hat doch ihm dort einen Zipfel von seinem Rock abgeschnitten. Und all diese Räubergeschichten sind dort passiert. Und der David hat viele Psalmen geschrieben. Das sind ja eigentlich Lieder oder Gebete. Manchmal in gewissen Psalmen kommt so sein Gemütszustand raus. Und dann sind auch sehr viele Wahrheiten drin, also Proklamationen über wer Gott wirklich ist. Und der Psalm 23 ist vermutlich der bekannteste Psalm, den sehr viele Leute kennen, die sonst nicht in die Kirche gehen sogar, kennen den Psalm 23. Und der Psalm, denke ich, hat so ein bisschen alles drin, was das Leben eigentlich beinhaltet. Von hoch bis tief ist wie alles in dem Psalm eigentlich enthalten, wenn man den anschaut. Ich habe nicht alles gerne in dem Psalm rein, ehrlich gesagt. Das ist Thema heute am Tisch vom König. Ist ja heute der Abschluss von dieser Serie über den Psalm 23. Wer eine Botschaft verpasst hat, kann die im Internet nachhören. Das ist der Psalm 23. Ich habe gedacht, wir könnten Gott miteinander mal lesen. Zum Anfang, der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durchs dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn sein. Also der Psalm zeigt unser Leben, die Realität, Sehnsucht, Gottes Eingreifen. Wenn ich den Psalm hätte schreiben müssen, ich hätte ein bisschen Änderungen vorgenommen. Also da wäre einiges, was ich rausgestrichen hätte. Das mit dem dunklen Tal, das gefällt mir gar nicht. Den würde ich rausstreichen. Vor den Augen von meinen Finden habe ich auch nicht gern. Am Tisch vom König. Oder? Wir schauen den zweiten Teil eigentlich an. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Das schauen wir heute ein bisschen spezifischer an. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Ich finde das recht speziell. Wir müssen ganz genau in die Grammatik hineinschauen. Heute Morgen, Grammatikstunde. Weil es ist eigentlich jetzt die Situation, die wir müssen uns vorstellen, Gott selber, unser guter Hirte. Es heisst da, der Herr ist unser Hirte, unser guter Hirte, also Gott, unser guter Hirte, deckt einen Tisch für uns, wo wir können hinsitzen, ein Date, nur er und ich. Er deckt einen Tisch, es hat zwei Sitzplätze, einen für uns, einen für den guten Hirte. Das ist eigentlich die Szene. Aber es gibt ein Problem, nämlich wenn wir jetzt eben schauen, die Grammatik in diesem Satz rein, er tut nicht nur den Tisch decken für uns, sondern vor den Augen von unseren Finden. Und ich habe mir überlegt, warum steht das so? Warum macht er das so? Warum ein Tisch in den Augen von unseren Finden? Ich habe überlegt, will er dann unseren Finden eins auswischen, quasi gerade extra? Oder warum macht er das? Warum macht er so? Weil ich hätte lieber es würde heissen, du deckst mir einen Tisch in deiner Gegenwart. Zum Beispiel. Fände ich viel schöner. Aber warum in den Augen von meinen Finden? Eigentlich sind es drei Sachen, drei Fakten, die uns das zeigen, der Satz. Nämlich erstens, es zeigt, es gibt Finden in unserem Leben. Es gibt Finden in unserem Leben. Und das ist mal sehr wichtig, der erste Fakt. Zweitens, Gott drückt nicht den Eject-Knopf. Kennen Sie das noch? Eject, früher bei der Kassette oder bei der CD. Der Eject-Knopf, du kannst einfach drücken und es wirft es aus. Das wünschen wir uns manchmal in einer Situation. Gott würde einfach den Knopf drücken und bumm, wir sind draußen. Aus der Situation raus. Oder ich hätte manchmal gerne so einen Knopf, um andere Leute aus der Situation rauszuspicken. Wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach, peng, die sind draußen. Meine Finden sind draußen. Aber Gott drückt den Knopf nicht, offensichtlich. Und drittens, Gott versorgt uns im Moment. Er kommt in unsere Situation hinein. Also der gute Hirte nimmt uns nicht aus der Situation raus, aber er kommt in unsere Situation hinein. Und das sind drei ganz wichtige Faktoren, die uns die Geschichte eigentlich, oder die, wo uns der Psalm eigentlich zeigt und sagt, Finden, es gibt Finden in unserem Leben. Wer sind die Finden? Eine zerbrochene Welt, kann man mal ganz grundsätzlich sagen. Eine kaputte Welt. Unsere Probleme. Wenn man könnte jetzt eine Runde machen, jeder könnte von irgendwelchen Herausforderungen und Problemen erzählen. Probleme sind manchmal unsere Finden. Unsere eigene Gedankenwelt. Manchmal vieles spielt sich in uns hinein ab, oder? Du hast vorher geredet von Angst. Ja, eine Angst, die man plötzlich in sich hat. Wo wie so ein Find kann sein, der einen hindert. Manchmal sind es Situationen außerhalb von uns. Familienangelegenheiten, Schwierigkeiten, Beziehungssachen. Leute in der Schulklasse vielleicht. Oder Arbeitskollegen, die einem Probleme machen, die einem kaputt machen wollen. Nachbarn, die einem das Leben schwer machen. Aber ich glaube, viel tiefer rein ist es ein geistliches Problem auch. Ein geistlicher Find. Und es ist eigentlich, das Leben ist, wie in jeder Geschichte auch, wie in einem Film auch, es gibt Gut und Böse. Es gibt Gut und Böse, wenn du einen Film schaust, Gut kämpft gegen Böse und am Schluss, hoffentlich gönnt immer der Gut. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann sehen wir, wie der Gut gewonnen hat. Unser guter Hirte, darum heisst er auch Gut, er hat gewonnen, er hat den Kampf gewonnen, aber wir stehen oft im Leben immer noch mittendrin. Und das ist die Herausforderung, wo wir drin stehen und wo wir uns bewusst sein müssen. Manchmal auch, wenn sich ein Kampf in unserem Leben zwischen den Menschen abspielt, dass wir bewusst sind, es ist eigentlich immer ein tieferer Kampf auch. Ein geistlicher Kampf, es ist ein Find herum, der letztlich uns kaputt machen will. Wo uns das Leid werken. Und das ist extrem wichtig, dass wir das verstehen in unseren Problemen, in unseren Kämpfen, dass wir einen Find haben, der uns kaputt machen will. Vor allem, wenn wir dem guten Hirten nachfolgen, gibt es einen, der das gar nicht gern hat und der uns kaputt machen will. Und in diese Situation, in die Kämpfe, in denen wir sind, spricht Gott die Einladung, ich habe für dich einen Tisch parat gemacht. Reich deckt das Buffet. Es ist nicht nur ein Tisch, es ist eigentlich ein Fest. Es ist ein Bankett. Für dich allein parat gemacht. Du darfst inmitten der Situation. Und manchmal wollen wir gar nicht ansitzen, weil wir denken, hey, ich habe so viele Probleme, ich habe so viele Herausforderungen, ich kann gar nicht ansitzen, ich habe gar keine Zeit, ich kann mir das gar nicht leisten. Und er sagt, jetzt hock an das Bankett mit dem guten Hirt. Sitz an. Wart nicht auf irgendetwas, wart nicht, bis sich die Situation ändert, wart nicht, bis die Finden weggegangen sind, sondern sagt, nein, im Angesicht von den Finden. Hock an das Bankett, schau mich an, sagt der gute Hirte, schau mich an. Schau mich an, schau nicht den Finden an. Und die Frage ist dann, wer ist überhaupt der Find? Wer ist überhaupt der Find? Das heisst da, eine Stelle aus dem Epheser 6, Vers 12. Dort sagt der Paulus eigentlich nochmal, was der Find ist. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Also Macht, von der Finsternis, wo in dieser Welt herrscht, ihr Unwesen treibt. Wenn wir dem guten Hirten nachfolgen, haben wir den Geist von Gott in uns. Aber die Mächte der Finsternis sind da. Und da geht ein Kampf ab, oder? Und den spüren wir manchmal. In uns hinein. In unserer Gedankenwelt sehr oft. Oder und der Find ist viel perfider, als man sich vorstellt. Der Satan, oder? Manchmal, wenn man Bilder anschaut, sieht man so einen schwarz gekleideten mit den Dreizackgabeln. Oder irgendwie. Ja, weißt, und der Teufel ist aber nicht so. Oder eine Schlange, die kommt und sagt, oh, ich will dich jetzt gar kaputt machen. Nein, das wäre viel zu plump, viel zu offensichtlich. Er ist viel perfider. Er kommt so mit Halbwahrheiten rein. Das heisst da, ein weiterer Vers im 1. Petrus 5. Da heisst, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also da wird der Vergleich zum Löwe. Aber ganz interessant, auch da, wenn man einmal grammatikalisch schaut, es heisst nicht, der Teufel ist ein Löwe, sondern wie ein Löwe. Er probiert etwas zu kopieren, weil wer ist der wirkliche Löwe? Geistlich gesehen, Jesus ist der Löwe, wird als Löwe verglichen. Der Löwe, der König der Tiere. Also Jesus wird wie ein Löwe verglichen und vom Teufel heisst, er streift um wie ein Löwe. Er probiert den Löwe zu kopieren. Er brüllt vielleicht wie ein Löwe, aber er ist selber gar kein Löwe. Aber wenn wir es nicht bewusst sind, meinen wir, er ist ein Löwe. Dabei ist er gar kein Löwe. Versteht ihr? Also der Feind probiert eigentlich uns Angst einzujagen, uns kaputt zu machen, obwohl das letztlich nicht könnte. Aber wenn wir die Angst in uns haben, oder? Dann lähmt die uns. Und das ist das Problem. Jesus ist der wahre Löwe. Dann heisst es in Johannes 10, Vers 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen, also seine Schaf heisst er, das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Also mit anderen Worten, der Feind, den wir haben, will morden, zerstören, ausrauben. Aber der gute Hirte will uns das Leben im Überfluss geben. Die Frage ist, wer sitzt an deinem Tisch? Es hat zwei Stühle. Es hat zwei Stühle an dem Tisch. Einer für mich, einer für den guten Hirte. Und wie schnell passiert es, oder wenn der Feind rundum ist, wie schnell passiert es, dass der Feind auch an unseren Tisch hinsitzt. Und ich stelle mir vor, wie der manchmal kommt und sagt, ah, Stefan, du bist es. Darf ich kurz, ich habe gehört, geht dir nicht so gut, hocke ein bisschen an und er lässt uns ein bisschen zu. Und wir denken, ah, der ist jetzt gut, der tut mir helfen, mich in meinem Selbstmitleid noch ein bisschen mehr zu baden. Du, ist es gleich, wenn ich noch schnell anhocke, wenn ich schon da bin, gell? Und schon sind wir mittendrin. Und er sagt, hey. Und er tut uns irgendwie ein bisschen mit seinen Lügen, tut er uns umgarnen. Und wir werden das mehr genauer anschauen. Aber ich glaube, wenn es etwas gibt, was wir heute können lernen können, ist es eine Wahrheit. Nämlich das. Gib dem Feind keinen Platz an dem Tisch. Gib dem Feind keinen Platz an dem Tisch. Weil wir sind im Angesicht von unseren Feinden an dem Bankett und er probiert sich einen Platz irgendwie zu erkämpfen an unserem Tisch. Gib dem Feind keinen Platz an dem Tisch. Er will ankommen. Er will es probieren. Oder und wenn man in so einer Schwierigkeit ist, sucht man sich einen Verbündeten, wo man kann, wo einem vielleicht bemitleidet, wo einem bestätigt, wo einem bekräftigt, wo einem Recht gibt. Und es macht uns letztlich kaputt. Es gibt vier Sachen, wo uns der Feind einflüstern will, die eben so um den Tisch umstrielen. Nämlich Nummer eins. Du kannst Gott nicht vertrauen, Gott ist nicht gut zu dir. Vielleicht kennen das die einen. Oder du hockst an dem Tisch und der Feind kommt an und sagt, hey, meinst du wirklich, Gott ist wirklich gut zu dir? Schau mal dein Leben an. Meinst du wirklich, er ist so gut? Ich glaube, er ist ein bisschen knauserig. Das ist jedenfalls die Leute, die er schon in der ersten Seite der Bibel, das ist eigentlich das Erste, was er gesagt hat. wo er heute genau das Gleiche noch sagt. Wenn du glaubst, dass Gott Liebe ist, warum lässt er all das Schlimme zu in der Welt? Haben das auch schon gehört? Meinst du, Gott ist wirklich so gut? Hä? Meinst du, er ist so gut? Und der Find hockt schon an unserem Tisch an. Und er probiert so einen Zweifel reinzusehen. Du kannst ihm doch nicht vertrauen. Schau mal in die Welt hier, was alles passiert. Das ist Nummer 1 Frage. Nummer 1 Lüge, wo der Find probiert, die Menschen reinzusehen. Der Gott, dem kannst du doch nicht vertrauen. Und er verführt. Wie dem Garten. Er sagt, was, von dem Baum dürfen wir nicht? Nein, er hat sogar gesagt, was, ich darf von keinem Baum essen. Er hat den Lüge verdreht. Die Wahrheit hat er verdreht. Wieso sollte er von dem Baum nicht essen? Und er verführt uns. Hey, komm, iss doch von dem, das ist super gut. Und du denkst, ja genau, du hast eigentlich recht. Gott ist sicher knauserig mit mir. Und dann iss ich von dem Baum und dann plötzlich gehst du in die Scheisse, habe ich auf Deutsch gesagt. Und dann kommt nicht der Find und sagt, oh, das ist jetzt wirklich ein Fehltrick, komm, ich helfe dir raus. Nein, nein. Dann sagt er, was? Ich kann nicht glauben, dass du gemacht hast. Nein, bist du blöd gewesen? Das sagt er nachher. Versteht ihr? Und dann glaubst du ihm das wieder. Du denkst, ich bin wirklich blöd gewesen. Jetzt kann Gott dich nicht mehr brauchen. Jetzt hat er dich ganz sicher nicht mehr gern. Und du glaubst ihm die Lüge wieder. Und er hockt mit an unserem Tisch. Eine zweite Lüge, die er uns einflüstern will. Du bist nicht genug gut. Auf dich kommt es gar nicht an. Du verdienst das gar nicht. An diesem Bankett zu hocken, an diesem Tisch mit dem guten Hirt. Gott kann dich nicht brauchen. Dein Leben ist bedeutungslos. Was willst du schon? Was willst du schon geben? Vielleicht hast du dich auch schon mal so gefühlt. Das Gefühl ist, wer bin ich schon? Was kann ich schon? Was kann ich schon beitragen? Manchmal passiert das, kommt wie aus dem Nichts raus. Da ist eine Geschichte im Alten Testament von Elia die Rede. Ein grosser Prophet, der Grosses gewirkt hat. Und nach einer Konfrontation mit dem König Ahab, wo gottlos gelebt hat. Und er hat einen grossen Erfolg gehabt, wo Gott sich bewiesen hat, in dem Feuer vom Himmel abgekommen ist. Wirklich eine dramatische Geschichte. Und das ganze Volk hat wieder Gott angerufen und wieder ihm nachgefolgt. Und nachher geht der Elia heim, nach dem grossen Erfolg, den er hatte, so könnte man sagen, geht er heim. Und er geht nicht heim, sondern er läuft irgendwo in die Wüste raus. Und nachher heisst es da, im ersten Königbuch, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Warum? Weil die Königin, die Frau vom König, hat keine Freude gehabt an Elia, ist zu verstehen. Und sie gesagt, hey, den Elia bringe ich um. Nach dem grossen Erfolg. Und Elia geht in die Wüste raus. Plötzlich heisst er, er hat Angst um sein Leben gehabt. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagereise weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und ich frage mich, was ist ganz genau passiert? Nach so einem grossen Volk, so viel gewaltiges Wirken von Gott, sichtbar eingegriffen. Und er sagt, hey, auf mich kommt es gar nicht drauf an. Ich bin nicht gut genug. Komm, hör mir auf. Ich will nur noch sterben. Versteht ihr? Plötzlich kommt der Find an seinen Tisch an. Sagt, hey, Elia, woher kommen plötzlich die Worte, die Gedanken? Sogar im Moment von Erfolg, kommt er mitten drin. Sagt, Elia, die will dich umbringen. Was spielst du dich auf? Dein Leben ist am Ende. Hör auf. Der Find wird uns das manchmal einreden. Was sagt der Hirt? Wenn wir mit ihm am Tisch sitzen, was sagt der gute Hirt? Elia, ich bin stolz auf dich. Du bist geradlinig geblieben. Du bist mein treuer Diener. Komm, bedien dich. Bedien dich, der Tisch ist gefüllt. Also irgendjemand muss das essen. Sagt der gute Hirt. Aber Finde, schau mal, die will mich. Nein, Nein, jetzt tu mal den Bauch vollschlagen. Tu mal den Bauch vollschlagen. Das sagt der gute Hirt. Lass dir gut gehen. In meiner Gegenwart. Er tut uns nicht nur ein Herzbrotwasser anlegen. Er gibt uns ein riesen Buffet. Sagt, jetzt iss mal. Lass mal die Sorgen, die Finden, die Herausforderungen rundum auf der Seite. Schau nur mich an, sagt er. Schau nur mich an. Ich hatte auch schon so Busch-Erlebnisse gehabt. Manchmal nach einem Erfolg oder nach etwas, nach einem positiven Erlebnis, plötzlich wie angeschossen, bam, fühlt man sich so down. Ich hatte es schon ein paar Mal gehabt. Völlig ohne Grund eigentlich. Wie der Find will unsere Gedanken angreifen. Er sucht irgendwo, wo ist eine Schwachstelle, wo ich reinkommen kann. Und er probiert eben die Schwächen auszunutzen, die wir haben. Vielleicht, wenn wir müde sind, wenn wir uns erschöpft fühlen, dann kommt er rein und will das ausnutzen. Es gibt eine dritte Lüge, das heisst, du wirst nie arbeiten. Du hast so lange schon probiert, du wirst nicht arbeiten. Es ist fertig mit dir. Es ist fertig mit dir. Es ist aus. Vielleicht eine Situation, die festgefahren ist. Vielleicht eine Situation, wo du schon jahrelang mit etwas am Kämpfen bist. Und er sagt, hey, weißt du, es gibt einfach auf. Es gibt keine Chance für dich. Du wirst nie frei werden von dem. Von einer Sucht zum Beispiel. Du wirst nicht frei werden. Festlegungen in unserem Leben. Vielleicht Menschen haben über uns das schon ausgesprochen. Aus dir wird nie etwas Richtiges. Träume, die zerbrechen. Wenn ein Traum zerbricht, wenn etwas in uns zerbricht, ist es schwierig, um wieder aufzustehen. Und der Find liebt es, uns an das zu erinnern. An einen Zerbruch, an eine Niederlage. Uns daran zu erinnern. Zu sagen, hey, weisst du nicht noch dort zum Totsmal. Du bist ein Loser. Aus dir wird nichts. Das war die Geschichte, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Und kurz vorher, zwei Jünger von ihm, die 3 Jahre mit ihm waren, der eine hat ihn ja verraten. Aber er hat nicht gewusst, wie schlimm das wirklich ist. Der Judas. Oder? Wir lesen vom Judas, wie er die Ankläger quasi gezeigt hat, wo Jesus ist am Abend und sie sind dort angekommen. Und wo er nachher gemerkt hat, wie schlimm das eigentlich geworden ist, dass sie ihn umbringen, heisst über den Judas, er ist rausgegangen, er ist über sich selber so enttäuscht gewesen. Und er hat sich das Leben genommen schlussendlich. Er hat die Leute geglaubt. Er hat die Leute geglaubt. Ich bin der totale Loser. Ich habe den grössten Fehler von meinem Leben gemacht. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Ein anderer hat es gehabt, ein anderer Jünger, der Petrus. Er hat mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Er hat nämlich auch Jesus verleugnet. Um sich selber zu schützen. Oder sie haben gesagt, du bist doch mit dem gewesen, oder? Du bist doch auch einer von ihm. Was? Nein, ich kenne den gar nicht. Und er hat angefangen zu fluchen. Also, nein, ich habe dich noch nie gesehen. Und das ist unmöglich. So sein bester Freund, in dieser Phase, in dem Moment, wo er ihn am dringendsten gebraucht hat, sagt er, nein, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Und von dem Petrus heisst es auch, als er realisiert hat, was er gemacht hat, ist er rausgegangen. Und er hat brüllt über sein eigenes Leben. Was habe ich gemacht? Und die Lüge ist auch von ihm, von dem Find. Hey Petrus, was hast du gemacht? Du bist ein totaler Loser. Dich kann Gott nicht mehr brauchen. Es ist fertig mit dir. Aber sein Leben hat anders geendet. Nämlich nach der Auferstehung ist Jesus ihm wieder begegnet. Und hat gesagt, hat dem Petrus in die Augen geschaut. Und hat gesagt, Petrus, was ist mit dir? Also, er hat eigentlich gar kein Wort mehr brauchen, weil sie beide genau gewusst, was ist passiert. Und was hat Jesus ihm gesagt? Liebst du mich noch? Ganz eine komische Frage. Weil ich hätte vielleicht lieber gehabt in dem Moment, dass Jesus sagt, weißt du was, fangen wir nochmal von vorne an, jetzt musst du nochmal ein Jahr wiederholen oder weiss ich was. Aber er sagt, nein, liebst du mich noch? Und er sagt, ja. Und er sagt nochmal, und er fragt ihn 3 Mal. Und bei der dritten Frage sagt Jesus, er sagt Petrus, Jesus, du weißt alles, was passiert ist. Und du weißt, dass ich dich eigentlich liebe. Ich kann das gar nicht wollen, aber es ist irgendwie einfach passiert. Manchmal passieren Sachen. Und versteht ihr? Diese Lüge ist vom Find. Wenn wir das Gefühl haben, es ist aus, es ist vorbei, der Fehler ist zu gross, den ich gemacht habe, das kommt nie vom guten Hirten. Wie der gute Hirt, egal was passiert ist in unserem Leben, egal was wir für einen Bock geschossen haben, der gute Hirt hockt da und sagt, weißt du was, nimm Platz am Bankett. Zuerst müssen wir mal essen, ausgiebig essen. Jetzt müssen wir die Beziehung wieder, ein bisschen intensivieren. Und er sagt, weißt du was, wir schauen vorher nicht zurück. Das ist, was der gute Hirt macht. Es gibt noch etwas Viertes, wo der Find uns einflüstern, nämlich, hey, übrigens, alle sind gegen dich. Niemand ist für dich. Du bist ganz allein. Du bist ganz allein. Es mag dich gar niemand. Und es gibt, und übrigens, du machst auch gar keinen Unterschied in dieser Welt. Wenn du nicht mehr da bist, niemand merkt es. Das ist auch ganz perfide Lüge. Es gibt Leute, die sich manchmal so fühlen, allein in den Menschen. Das Gefühl, alle, niemand hat mich gerne, niemand kümmert sich um mich. Wenn ich noch einmal angegangen, niemand merkt, dass ich da bin. Oder alle sind gegen mich. Ich habe mal einen gehabt, der hat mir wirklich das gesagt. Er hat gesagt, du, für mich sind alles Finde. Und er kommt so, wenn er neu mit unter Leute kommt, kommt er schon so in einer Abwehrhaltung zu Leuten, weil er denkt, die sind alle meine Finde. So hat er sich gefühlt, oder? Und dann hat er auch so gehandelt. Er hat nämlich Leute verletzt, bevor sie ihn verletzt haben. Als Abwehrmechanismus, oder? Was für eine Lüge. Was für eine Lüge. Wenn wir uns so fühlen, wenn manchmal so Gedanken in uns sind, dann können wir ganz sicher sein, die kommen nicht vom guten Hirt. Die Gedanken kommen nicht vom guten Hirt. Wie der gute Hirt wird dir an dem Tisch sagen, weißt du was? Ich bin für dich. Ich liebe dich. Und es gibt viele Menschen, die für dich sind. Es gibt ein paar, die durchgeknallt sind, aber es gibt sehr viele, die für dich sind. Und dein Leben kommt darauf an. Dein Leben macht einen Unterschied. Versteht ihr? Das ist, was der gute Hirt sagt. Mittendrin. Und darum ist es so wichtig, dass wir Platz nehmen an dem Tisch. Und zwar in dem Moment, wo die Gedanken in unsere Köpfe hineinkommen, dann ist es umso wichtiger, dass wir gerade dann Platz nehmen bei dem guten Hirt, wo uns sagt, was wirklich die Wahrheit ist über unser Leben. Gib ihm, find keinen Platz an diesem Tisch. In deinem Leben. Versteht ihr, der Tisch ist mitten in unserem Alltag hinein. Das ist vielleicht etwas vom Schwierigsten, aber etwas vom Schönsten. Wir müssen nicht warten, morgen Morgen, wenn wir im Geschäft sind, wir müssen nicht warten, bis wieder Sonntag ist, dass wir können, wow, jetzt kann ich endlich wieder mal da am Tisch hocken. Sondern der Tisch vom Hirt ist an meinem Arbeitsplatz, ist bei mir daheim, ist wo immer ich bin, ist der Tisch. Und wir können ansitzen, im Militär. Der Tisch ist überall. Und er ist mitten drin in unserem Leben. Und ich kann jederzeit Zeit nehmen mit dem guten Hirt. Ein Date zu haben. Und es sind drei Sachen, die sind mir wichtig zum Abschluss von dem guten Hirt, wo der Tisch parat macht für uns. Nämlich, würde es jetzt kommen, das Erste, schau den deckten Tisch an und den Hirt, der dort sitzt. Schau nicht finden an rundherum. Das ist so wichtig. Schau den deckten Tisch an. Schau, was ist alles Schmackhaftes drauf? Was sind alles für Wahrheiten drauf auf dem Tisch? Das Zweite, bedien dich. Greif zu. Greif zu. In Matthäus 4 hat Jesus gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, das von Gottes Mund kommt. Wo von Gottes Geist kommt. Also so wie unser Körper das Essen braucht, und das ist eigentlich das Spannende, dass Gott eben das Bild mit dem Tisch bringt, so wie unser Körper Essen braucht, und eben nicht nur Brot, sondern ein richtiges Buffet, so braucht unser Geist in uns hinein Wahrheit. Weil viele Leute kommen in uns hinein. Also wir brauchen Wahrheit. Und er hat uns ein riesen Buffet gegeben, da, in seinem Wort, ein riesen Buffet. Und er sagt, weißt du was, lies jeden Tag, weil das ist wie ein Essen für unseren Geist. Das ist Essen für unseren Geist. Jeden Tag die göttliche Wahrheit über unser Leben. Über unser Leben proklamieren, über unser Leben aussprechen. Weil jeden Tag prallen auch Lügen auf uns ein. Und das Dritte, was auch extrem wichtig ist, red mit deinem Date. Red mit deinem Date. Also wenn du mit deiner... Also wenn ich mit der Susanne ausgehe, essen, nur wir zwei, dann dürfen wir auch nicht einfach nur still vor uns, uns anstarren, sondern wir reden auch zusammen. Manchmal gibt es schon den Moment, wo man vielleicht nur einander anschaut. Aber red mit deinem Date. Und in dem Moment ist Gott, der Schöpfer, der gute Hirte, mein Date. Nur er und ich. Zwei Stühle an diesem Tisch. Und wir dürfen zusammen reden. Wir dürfen austauschen. Und zwar nicht nur Nettigkeiten, sondern dem guten Hirte kann man auch sagen, hey, hast du gesehen, was der bei mir wollte machen? Und das ist auch das Witzige, wenn man jetzt die Psalmen von David anschaut, ist ja nicht alles immer nur schöne, nette Worte, sondern er hat eigentlich manchmal kein Blatt vor den Mund genommen. Manchmal, ich stelle mir vor, wenn er dort am Tisch hockt und manchmal sagt, hey Gott, hast du nicht wieder gesehen, was wir wieder wollen machen? Also er lässt seinen ganzen Frust raus beim guten Hirt. Das finde ich auch spannend. Und nachher merkt man plötzlich, wird sein Herz ruhig. Plötzlich wird sein Herz ruhig. Wie der gute Hirt strahlt Ruhe aus und strahlt Frieden aus. Und das ist, was wir können auch erleben. Wenn wir beim guten Hirt unseren Frust rauslassen, unseren Groll rauslassen, unseren Unglauben rauslassen, was immer in uns hinein ist. Und er sagt, ich verstehe es. Ich habe es auch erlebt. Und er wird uns einen Frieden ins Herz geben, wo es heisst, der Frieden ist grösser als unser Verstand. Also grösser als unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind manchmal crazy, oder? Aber ein Frieden, wo man gar nicht verstehen können. Aber plötzlich spüren wir so einen Frieden in uns. Wir denken, wow. Mitten im Sturm. Wow. Das ist, was der gute Hirte macht, oder? Der gute Hirte schafft einen Frieden in uns hinein. Wenn wir hinsitzen zu dem Tisch, mitten im Sturm, mitten in aller Unsicherheit, mitten in allen Kämpfen, können wir hinsitzen. Und wenn der Find auch anhückeln und wenn es nur mal so ein am Tisch ecken ist, können wir ihm sagen, weißt du was, ist im Fall nur für uns zwei. Darf ich dich bitten? Hm? Also wenn ich mit der Susanne ein Date habe und es kommt irgendein Kollege auf die Tour und sagt, oh, schön euch zu sehen, sage ich, hey. Sage ich meistens. Du, schön dich zu sehen, aber gerne ein anderes Mal. Weil heute nur wir zwei. Oder? Und das dürfen wir empfinden, sagen, weißt du was? Der Tisch ist nur für uns zwei. Der Tisch ist durch. Komm bitte. Und dass wir nicht anfangen mit ihm zu diskutieren. Gib ihm keinen Platz an dem Tisch. Ich glaube, das ist, was der Psalm uns so sagen. Und dann ist es so interessant, dann finde ich so schön, wie es da heisst, eben der Hirt deckt unseren Tisch vor dem Angesicht von meinen Feinden. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Das Gute, er überschüttet das Gute über uns. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Der Tisch, oder anders gesagt, die Gegenwart von dem guten Hirt begleitet uns. Wenn wir das wollen. Es ist immer freiwillig, oder? Gott zwängt sich ja nicht auf. Aber wenn wir das wollen, dann ist er immer da. Dann ist seine Begleitung ist uns sicher. Und in jedem Moment kann er sagen, hey, guter Hirt, ich brauche dich. Wenn der Teufel knurrt wie ein Löwe, können wir sagen, guter Hirt, du bist aber der Löwe. Kannst du ihm wieder mal zeigen, wo der Bart in den Most hält? Und er wird es machen. Ich habe gedacht, dass wir zum Schluss nochmal das Lied singen könnten, Mutig komme ich vor den Thron. Und ich will einfach zuerst noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir vielmals für den Psalm, den uns David geschrieben hat und wo ganz bestimmt von dir inspiriert ist, wo du eigentlich ja, die Wahrheit zeigst, wie du wirklich bist. Und dass du uns auch mit der Realität vom Leben konfrontierst. du hast uns nicht ein einfaches Leben versprochen, du hast uns nicht ein sorgenfreies Leben versprochen, sondern du hast gesagt, in dieser Welt, in diesem Leben werdet ihr Kämpfe haben, Herausforderungen haben, Leute haben, die gegen euch sind. Aber du hast gesagt, inmitten von dem mache ich einen Tisch bereit. Inmitten von dem können wir dir begegnen. Der gute Hirte. Danke, Jesus, dass du der gute Hirte bist. Dass du für uns bist. Und hilf uns, dass wir deine Wahrheit glauben können. Dass wir deine Wahrheit glauben über unser Leben. Und dass wir auch deine Wahrheit proklamieren über unser Leben. Gerade dann, wenn Unwahrheiten in unsere Gedanken hineinkommen. Dass wir dann die Wahrheit aussprechen. Deine Worte aussprechen, die Kraft haben. Danke, dass du uns liebst. Und dass wir dich als guten Hirte haben dürfen. Und wenn jemand da ist, der sagt, hey, ich habe eigentlich den guten Hirte gar noch nicht. Ich glaube, dann bist du heute da und streckst uns deine Hand entgegen und sagst, hey, darf ich auch dein guter Hirte sein, der dich führt, der dich an der Hand nimmt. Und wenn das jemanden betrifft, dann kannst du ihm einfach sagen, Jesus, nimm mein Leben, komm in mein Leben nie. Ich will, dass du mein guter Hirte bist. Ich bin bis jetzt alleine gelaufen, aber ich will von heute an mit dir zusammenlaufen. Weil ich deine Kraft brauche, weil ich deine Vergebung brauche, weil ich deine Gegenwart brauche. Amen.